Also ich habe als Kind, da war ich 15, da war ich mal auf einem 50-Cent-Konzert, als Get Rich or Die Trying gerade abgeblowt ist so. Ich war dreimal in der Columbia-Halle in meinem Leben, in Berlin, das ist eine Konzert-Location. Mhm. Einmal bei 50, einmal bei J. Cole und einmal bei meiner Show. das war ziemlich nice.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? Mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben.
Moin, mein Name ist Nico Backspin. Ich bin seit 20 Jahren Hip-Hop-Journalist, aber dabei immer Fan geblieben. Eine Sache, die mir sehr wichtig ist und die ich in diesem Format ausleben möchte. Denn ihr wisst es vielleicht nicht, aber viele von den Menschen da draußen, die ihr feiert und denen ihr zuhört, die sind auch Hip-Hop-Fans. Musiker, Politiker, Entertainer. Und genau diese Menschen will ich treffen in diesem Format. Ich will mit ihnen darüber reden, was Hip-Hop in ihrem Leben bedeutet, welche Musik sie gehört haben, wann die Kultur sie gewonnen und wann vielleicht auch wieder verloren hat. Dafür ist dieses Format da. Frei nach dem Zitat von Curse, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben, ist dieser Podcast von, für und mit Hip-Hop-Fans. Die erste Folge ist mit Felix Lobrecht, Comedian, ihr kennt ihn alle, erfolgreicher Podcaster und wahrscheinlich insgesamt eine ziemlich geile Sau. Also genug Gründe, sich mit ihm mal zu treffen und über Hip-Hop zu reden. Diese Idee hatte ich schon vor einiger Weile. Irgendwie habe ich dann offensichtlich diesen Gedanken in den Hip-Hop-Kosmos hinausgeschossen, sodass viele andere Hip-Hop-Formate auch die Idee hatten, mit ihm zu reden. Ich möchte an dieser Stelle gerne nochmal betonen, es war meine Idee und ich war der Erste, der mit ihm sprechen wollte. Ich bin jetzt wahrscheinlich aber eher der Letzte, der es veröffentlicht. Aber das ist egal, denn Felix Lobrecht ist Hip-Hop-Fan und damit auch zu Recht der Erste, mit dem ich in diesem Format über genau diese Liebe rede. Und wenn ihr euch fragt, was für ein Hip-Hop-Fan Felix Lobrecht ist, dann guckt euch die Zeichnung von Name Originals an. Die Cover, die ihr für jede Folge seht, sind quasi die Essenz aus dem Gespräch, das ich geführt habe. Ihr könnt also anhand der Zeichnung erkennen, was für ein Hip-Hop-Fan Felix Lobrecht ist. Wenn ihr es noch nicht ganz erkennt, hört jetzt einfach zu. Also, viel Spaß bei dieser ersten Folge.
Ich finde es witzig, dass du Backspin mittlerweile so wie deinen Nachnamen sagst.
Voll und ganz. Ich habe mich auch dazu entschlossen, das jetzt so gnadenlos durchzuziehen. Ich kann ihn, glaube ich, schon eintragen und das werde ich auch machen.
Ja, sehr gut.
Aber damit verdecke ich auch ein bisschen die Privatsphäre.
Mein Name ist Felix, Stand-Up-Comedy und was ist Rap für mich? Ja, Rap ist für mich in allererster Linie mal einfach die Musikrichtung, die ich rund um die Uhr pumpe und das, ich bin jetzt 30, seit mittlerweile 18 Jahren, würde ich sagen, ohne große Ausflüge in andere Richtungen. Ich habe es eigentlich durchgezogen.
Kannst du dich an deinen ersten Kontakt erinnern? Weißt du, wann du quasi angefangen hast damit? Dass du das erste Mal war, dass du mitgekriegt hast, dass das Rap ist, was du da hörst?
Es gab mal so eine ganz komische Zeit, Anfang der 2000er, wo so richtig trashige Popsongs immer einen so einen schlecht gerappten Rap-Part drin hatten. Kannst du dich daran erinnern?
Klar, voll. Das gab so Snap the Power und dann I Got the Power und dann kam...
Es gab immer einen so einen wacken Rapper
Turbo
irgendwie.
Turbo B und der hat gerappt.
Ja genau, es gab immer einen so einen wacken Rapper und die Songs waren natürlich Schrott und so, aber ich weiß, dass ich als Kind das immer am coolsten fand und dann habe ich irgendwann relativ schnell rausgefunden, dass es auch nur das gibt und dann war, glaube ich, mein erster Rap-Rap-Kontakt war, glaube ich, Wu-Tang und oder Nas, das weiß ich nicht mehr ganz genau.
Du hast irgendwo mal erzählt, dass Nas Legende oder irgendwie so, glaube ich, für dich war früher, ne?
Ja, auf jeden Fall, also den fand ich vom Gesamtpaket Rapper, also das ist für mich so der Prototyp-Rapper irgendwie gewesen, so, der sah cool aus, hatte coole Klamotten, hat mega geil gerappt offensichtlich. Und hatte zumindest in den Songs, die damals am Start waren, auch noch richtig geile Beats irgendwie. Ja. Und von da, kennst du ja selber, Alter, von da geht dann so eine Kaskade los. Dann entdeckst du auf einmal Mobb Deep und dann auf einmal die und auf einmal dit. Und dann tut sich auf einmal das Tupac-Universum auf. Und dann geht's ja auf einmal so ein krasser Wow-Effekt.
Ja, vor allen Dingen ist es ganz wichtig, dass du da ja offensichtlich eine richtige Hip-Hop-Schule gehabt hast, die persönlich ich auch immer sehr wichtig finde, damit man weiß, wo es herkommt und wo die ersten großen Speerspitzen waren, die quasi dazu geführt haben, dass die Leute heute klingen, wie sie klingen.
Ja, ja. Ich bin dann aber auch schnell von diesem klassischen Boom-Bap, also ich habe dann irgendwann auch angefangen zu breaken, ich glaube mit 14, das habe ich so 7-8 Jahre lang gemacht.
Ja.
Da hatte ich halt nochmal so eine andere Facette von Hip-Hop und so einen anderen Zugang, weil da halt viel Funkmusik und so einfach lief.
Besser drauf zu tanzen.
Ja, halt schneller einfach, ja. So. Und das hatte ich dann auch eine Zeit lang so als Phase. Aber ich bin auch relativ schnell rap-technisch so auf, ich hatte eine richtig intensive Clips-Phase.
Ach echt?
Ja, die fand
okay,
ich...
Okay, da wird's nerdig dann.
Ja, quasi.
Ja, 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 sehr gut. Da wolltest du dann das echte.
War es jetzt gerade ein Wortspiel wegen Nerd, die ja, produziert ja, haben? Genau. Oder?
Auch. Aber insgesamt auch, das ist ja das, wo sich dann vor allem Kritiker sehr mitgeschmückt haben, dass es sehr, sehr, sehr guter Kram ist. Und das
Clips echt, ja. Ich dachte, ja. Das war so ein bisschen verpönt hier so.
Ja, ja, aber Mainstream-technisch eben nicht angekommen ist. Ja, aber ja. Das war damals, glaube ich, auch bei den Kollegen von der Juice Album des Monats und so.
Lord Willin, eins ja. Der besten Alben ever.
Ja. Kannst du dich eigentlich daran erinnern, wer dich damit in Kontakt gebracht hat? Weil du als 12-Jähriger wirst ja wahrscheinlich nicht selbstständig losgelaufen sein und hast gesagt, ich kaufe mir jetzt mal Rap oder höre das jetzt mal, sondern es muss ja wahrscheinlich Leute gegeben haben, die dich dazu gebracht haben.
Es gab in meiner Siedlung, bin in so einer sozialen Wohnsiedlung aufgewachsen und da gab es einfach zwei, also meine besten Freunde damals hießen Dennis, Isa und Elias, es waren Zwillinge und deren großer Bruder und die waren, ich weiß nicht, wo die es her hatten, aber die haben Wu-Tang gepumpt. Und über die bin ich halt daran gekommen, so.
Und war quasi so wie eine Erleuchtung, kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, total. Also es hat, ja, wie gesagt, hat sich wie so ein neues Universum aufgetan auf einmal so, weil ich kannte Rap halt vorher nur aus diesen kurzen Parts in diesen wacken Pop-Songs. Und als ich dann rausgefunden habe, dass es das auch in nur gibt, war das halt bedeutend krasser, ja.
Kannst du dich an den allerersten Song erinnern, den du gehört hast, der wirklich Rap-Song war?
Ich glaube, Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with.
Ja.
Tiger Style. Ich glaube, das war's. Oder Cream, eins von beiden.
Aber ist krass. Und vor allem, ich muss auch sagen, das ist ja selbst für egal, ob du jetzt direkt damit eingestiegen bist oder schon lange drin gewesen bist oder dich Hip-Hop irgendwann oder Rap verloren hatte. Wu-Tang Clan und das, was sie gemacht haben, hat jeden, glaube ich, vereint auf etwas, worauf man sich
darauf
sagen konnte, war
cool. Ist ja auch heute noch so. Also auf Wu-Tang können sich ja wirklich alle einigen.
Ja, warst du hier auf dieser, wie hieß die, Gods of Rap Tour zufällig eigentlich?
Nee.
Nee, weil da waren sie ja jetzt zum gefühlt 100. Mal auf irgendeiner Revival-Tour unterwegs ja. Mit Public Enemy und De La Soul. Und ich finde es auch immer einen ganz interessanten Effekt, wenn man sieht, wie diese Legenden dann über die Jahre altern, aber trotzdem auch immer das gealterte Publikum dahinterher rennt
ja. Und
es immer wieder gucken will.
So. Ich war auf dem Onyx-Konzert vor einem Jahr.
Und?
Ja, war erstaunlich geil.
Ja?
Ja, es war im SO36, das ist so ein relativ kleiner Laden in Berlin, da passen vielleicht so 500 Leute rein. Es war auch nicht ganz voll, es waren vielleicht 300 da. Aber das war schon echt fett irgendwie. Weil die sind ja auch, wie alt sind die, Alter? No offense, Nico, die sind ja älter als du.
Ja, definitiv. Und da bin ich sehr stolz drauf.
Und die gehen noch ab, Alter. Also
ab. Ja, ich finde schon, Wu-Tang-Konzerte gehen auch dadurch durch, dass die Leute da nicht nur noch auf der Bühne stehen und immer, also bei Wu-Tang ist es so, genau, dass sie immer nur hin und her laufen. Ich muss ganz kurz, ich hatte nämlich eine Geschichte, die ich zu Onyx erzählen wollte. Aber Wu-Tang, da laufen sie auf und ab und performen. Also während Onyx habe ich vor 2 Jahren auf dem Hip-Hop-Camp in Tschechien in so einem mini-kleinen Hangar mit nur 300 Leuten und total überfüllt und Schweißtropfen von der Decke gesehen und das war Abriss hoch und
ja, genau, die ja. Sind halt wirklich voller Energie, Alter.
Ja, der Sticky
ich weiß nicht, ob, ja, genau. Ich ja. Weiß nicht, ob die Drogen nehmen oder ob die einfach wirklich jung geblieben sind, aber die flippen völlig aus.
Ist gut zu wissen, dass die ja schon früher durch Schreien groß geworden sind, auch noch mit 50
dass
auch
noch genauso das noch können, schreien. Ja,
ja genau.
Ja, ja.
Aber guck mal, diese ganze Situation, als du so diese ersten Schritte hast, diesen ersten Song, gibt es da so Geschichten, Dinge, die du damit verbindest, die quasi, weil du bist ja dann am Ende dadurch nicht Rapper geworden, aber es muss ja trotzdem irgendwie in deinem Leben prägend gewesen sein, dass, keine Ahnung, war es ein Jugendzentrum, war es jedes Wochenende in irgendeine Party, lief es immer irgendwo in den Häusern.
Ja, naja, Rap war auf jeden Fall so einfach die Musik und so der Soundtrack zu meinem Leben, aber ich glaube, welche Facette von Hip-Hop mich mehr so als Persönlichkeit wirklich nachhaltig geprägt hat, war Breaking so.
Das ist dann der erste Kontakt auch wirklich mit der Kultur gewesen wahrscheinlich, ne?
Also das ja, das war einfach so der ganze Vibe, so Breaking hat halt wirklich irgendwie mein Leben gerettet und wirklich verändert. So, ich war halt ein kleiner, blonder, schüchterner Lauch, so in einer Gegend, die größtenteils von dunkelhaarigen Menschen bewohnt wird, in Neukölln, in Berlin. So, und halt immer mega schüchtern und so. Und Breaking hat mir einfach so krasses Selbstbewusstsein gegeben, hab da mega viele Leute kennengelernt. Und da hatte ich halt so diese klassischen, die immer so ein bisschen pathetisch und albern klingen, also diese klassischen Hip-Hop-Magic-Moments, Alter.
Hau sie raus. Also mich, klar, aber es geht mir hier vor allem darum, klarzumachen, dass sie nicht nur Leuten begegnen, die dann wie ich 30 Jahre in der Kultur unterwegs sind.
Ja, weiß nicht, Alter. Es gibt in Berlin so einen Jugendclub in Kreuzberg, die Antenne, kennst du ja wahrscheinlich ja. So vom Namen her. Und da war halt, also Breakdance ist halt immer Training, ist halt einfach in irgendwelchen Jugendclubs, so, es kostet auch nichts, da geht man einfach hin, da wird trainiert so. Und wenn du halt in der Antenne dann da bist, Alter, im Hochsommer, da sind irgendwie 70 Jungs so aus 80 verschiedenen Ländern irgendwie, es pumpt der übertrieben laute Funk oder Hip-Hop so Und alles Leute, die sich unter normalen Umständen alle auf die Schnauze hauen würden, aber da sind wirklich alle irgendwie am Dancen und schreien, wenn da einer gerade irgendwie einen Beatkill macht. Also es so Gänsehautmomente, die einfach so völlig, völlig krass waren. Das habe ich halt mega geflasht. Und ich weiß nicht, dann gab es irgendwie, ich weiß nicht genau, wann das war, gab's so, kennst du noch den Film Street Style?
Ja.
Das war ja so das Beat Street von unserer Generation,
ja,
wo auf einmal alle tanzen wollten, so, so Street Dance-mäßig. Und da habe ich dann zu dem Zeitpunkt irgendwie schon 4-5 Jahre getanzt. Und dann war ich auf einmal der mega coole auf meiner Schule, so. Was halt albern war, weil ich halt ein Deutscher war, so. Und auf meiner Schule halt größtenteils keine Deutschen waren.
Aber du konntest die Moves.
Ich konnte halt breaken. So, ja. Und da haben sich halt so Streetdance-Gruppen dann formiert und ich war dann halt in einer dabei, die dann halt voll das Ding war, die auch später richtig groß geworden sind in Berlin. So Fanatics kennt man vielleicht. Ich hatte mit denen dann irgendwann nichts mehr zu tun, so, weil ich dann irgendwann eigentlich lieber nur breaken wollte. Aber ja, da war ich auf einmal so voll der coole Typ auf so einer Schule, auf der ich sonst eigentlich nur auf die Schnauze bekommen hätte wahrscheinlich.
Was hat dich denn am Breaken fasziniert, außer der Tatsache, dass du dadurch cool geworden bist?
Ich fand's einfach cool, so. Also ich, ja? Es sieht auch immer noch so. Es ist einfach unglaublich ästhetisch. Ich find's mega fresh einfach.
Machst du es heute immer noch?
Ja, ich keine Zeit mehr für. So, ich habe neulich einen Headspin gemacht, der funktioniert noch tatsächlich.
Aha.
Aber nee, so schaffe ich nicht. Weil das Training, also um Breaken irgendwie einigermaßen voranzukommen oder zumindest das Level zu halten, musst du regelmäßig hingehen. Und das erlaubt mein Job nicht. Dafür bin ich zu viel unterwegs.
Aber ich finde, es ist bis heute etwas...
Aber ich habe zum Beispiel mal, dass ich unterbreche. Ich habe mal Erasmus in Istanbul gemacht. Ich habe Politikwissenschaften in Marburg studiert, wissen die wenigsten. Und ich hab Erasmus in Istanbul gemacht. Und meine erste Anlaufstation, die damals war, habe ich nach B-Boys gesucht. So, gibt's B-Boy-Training in Istanbul, gibt's garantiert. Gab's natürlich auch. Und hab da direkt Leute kennengelernt. Und also.
Aber das ist doch das Geile an der Kultur,
oder? Ja, Hip-Hop ist halt einfach so ein Anker, so. So, wo du halt hingehen kannst, so egal wo du bist, es gibt garantiert irgendwo B-Boys oder irgendwas aus der Kultur. Und man ist irgendwie, auch wenn man sich nicht kennt oder nicht dieselbe Sprache spricht, irgendwie auf einer Welle. Klingt alles mega pathetisch, aber stimmt halt.
Ja, ich glaube, aber das ist der Punkt. Guck mal, es klingt vielleicht auch pathetisch, wenn man da drin unterwegs ist. Und das dann auch.
Für Außenstehende ist es ein Ding einfach, wa?
Genau. Meine Reise ist ja so ein kleines bisschen, die ich hier mache, den Leuten klarzumachen, was das eigentlich ist. Und dass es nicht nur das ist, was du vielleicht heute irgendwie in irgendwelchen Schlagzeilen negativ liest, sondern dass es halt auch ganz anderen Ursprung hat. Und wenn du ja dich dann auch irgendwie ein bisschen auch zu dem Kerl gemacht hast, der du heute bist und den die Leute heute dafür feiern, was du machst.
Garantiert. Also ohne Breakdance hätte ich mich garantiert niemals, hätte ich nie genug Selbstbewusstsein gehabt, mich irgendwann mal auf eine Bühne zu stellen.
Ja.
So. Und ansonsten, was für mich Hip-Hop auch immer war und nach wie vor ist, war halt irgendwie so Style. Ich fand den Style einfach cool. So jetzt nicht so diesen Baggy-Tralala-Style, so in Berlin war es dann eher so der Kanaken-Pikali-Style, der aber auch Hip-Hop ist und war. So. Und ja, so Klamotten fand ich auch immer irgendwie cool. Das war für mich auch immer ein Thema. Das ist auch nach wie vor alles assoziiert mit dem Shit.
Oder? Ja, ich sehe das hier.
Ja, du siehst ja auch nicht aus wie ein klassischer, weiß nicht, du bist 45, 50.
Oh, danke schön, 42.
42, ja.
Dann machen wir nicht noch älter als ich bin.
Kennst du Storm eigentlich? Sieht auch ein bisschen aus wie Storm.
Ja, der ist noch älter. Der ist wirklich 50. Ja, okay. Aber das ist nur der graue Bart, die grauen Haare.
Der graue Bart vereint euch.
Ja, vor allem, die sind in den letzten Jahren gekommen und die lassen mich um Jahre altern. Und wir sagen nicht wenige Leute, nimm ihn mal ab, dann siehst du wieder so.
Ihr seid keine alten weißen Männer, ihr seid teite weiße Männer.
Ja, danke schön. Danke. genug der Lobhudelei. Aber andersrum, ich will ja bei dir bleiben. Du hast es ja jetzt schon eigentlich oft genug angedeutet, aber diese Liebe zu Hip-Hop oder dann vor allem zur Rap-Musik, aber irgendwie ja dann bei dir auch wirklich zur ganzen Kultur, die ist schon ziemlich intensiv für die ganze Zeit geblieben, oder? Oder hat sich irgendwann mal verloren?
Ich habe kurz mal so einen Ausflug ins Rock-Game gemacht, irgendwie mit 18, 19 bin ich von zu Hause ausgezogen und hatte gar keinen Bock mehr auf diesen ganzen Neukölln und alle wollen hart sein, alle wollen krass sein, Film, das ging mir übelst auf den Sack. Und dann bin ich halt irgendwie, weißt du, was ich meine?
Ja, normal.
Bin dann halt irgendwie nach Friedrichshain gezogen, ist auch in Berlin, ist halt eher so ein alternativer Bezirk, so, der nicht so viel mit dem ganzen Vibe zu tun hat. Hab mir so ein bisschen die Haare wachsen lassen, hab mir ein Piercing gestochen, wollte optisch so mit dieser Zeit abgrenzen. Hab halt immer noch Rap gehört, aber auch ein bisschen Rock. Und da habe ich dann größtenteils Nirvana gehört. Die aber irgendwie auf eine Art, auch wenn es natürlich eine ganz andere Musik ist, auch voll die Hip-Hop. Also irgendwie hat es auch was mit Hip-Hop zu tun, weil es auch so Anti und was Eigenes machen und den Leuten irgendwie deren Realität ins Gesicht kotzen. Also es ist gar nicht so weit weg eigentlich
davon. Nee, ich glaube, die Attitude ist ziemlich ähnlich.
Die Attitude ist dieselbe, ja. Nur genau. Der Style ist ein anderer.
Ja, genau. Und dann das Handwerkszeug da drum. Aber es geht auch ein bisschen um Edgy, um Abgrenzen, um eine eigene Identität schaffen.
Das ist ja, das, und auch einfach so ungefiltert Leuten Realitäten ins Gesicht kotzen. So.
Ja.
Und ja. Nee, aber jetzt nach wie vor, Hip-Hop ist am Start und wird auch immer am Start bleiben. Also ich glaube, auch ein maßgeblicher Teil meines zurzeitigen Erfolges ist irgendwie, dass ich einer der wenigen Comedians bin, die cool sind. So. Und ich glaube, meine Coolness fußt einfach in meiner Hip-Hop-Sozialisation.
War es irgendwann mal peinlich, Rap zu hören? Musstest du dich rechtfertigen irgendwo?
Ja, natürlich, Alter. Als die erste Deutschrap-Blase, also für mich fängt Deutschrap so an, als Agro Berlin an den Start kam.
Ja.
Und als diese Blase irgendwann geplatzt ist, war es erstmal peinlich, zumindest Deutschrap zu hören, oder?
Ja.
Wann waren das so? 2008, 2009, ja, so dieser Zeit?
Ja.
Aber ich habe es eigentlich straight durchgezogen.
Aber das war ja genau die Zeit, wo du auch ein kleines bisschen dich abgegrenzt hast wahrscheinlich.
Nee. Das war 2010, 11.
Ah, okay.
So, ja. Also wie gesagt, ich habe das dann nicht gar nicht mehr gehört, sondern ich habe das nur mit so Nirvana erweitert.
Aber es ist schon die Zeit gewesen, das kann man schon so bestätigen, nachdem jahrelang Bushido und Sido und alle aus Berlin gezeigt haben, wie hart das da alles ist, dass man draußen das nicht mehr verstanden hat.
Ja. Ich habe das Gefühl, es gibt immer noch voll viele Leute, die glauben, dass es irgendwie peinlich wäre, Hip-Hop oder gerade Deutschrap unironisch zu hören. Wo ich immer denke, so, hä?
Kannst du dich da an Situationen erinnern, wo du es mal verteidigen musstest oder jemanden bekehrt hast oder dich mit jemandem angelegt hast deswegen?
Ach, ich habe einen Onkel so, der Ray heißt, der, Shoutout an Ray. So, der ist so ein alter Westberliner Punk, Alter. Also so ein richtiger Punk. So, in einer Punkband. So, und der hat halt aus irgendeinem Grund überhaupt kein Verständnis für Hip-Hop und ich sag ihm immer so, Dicker, das ist genau dasselbe wie Punk.
Ja.
So, es war einfach nur andere Timing. So, wenn du in meinem Alter jung gewesen wärst, wärst du irgendwie Hip-Hop assoziiert gewesen, safe. Ja. So, da.
Definitiv.
Aber auch nur, ihm gegenüber auch nur, weil er halt mein Onkel ist und ich irgendwie, ihn halt mag oder mich, also da interessiert's mich, wie er darüber denkt. Aber ansonsten ist es mir eigentlich, Ist mir egal, wenn Leute Hip-Hop scheiße finden, ist es so, oder?
Ja, definitiv.
Also es ist halt nicht mein Job, so. In deiner Position ist was anderes so.
Falk ist ja bei uns in der Szene immer derjenige gewesen, der den Hip-Hop-Verteidiger Greiz wieder gemacht hat. Ich halte mich da ein bisschen zurück, weil den Falk vorschicken und dann
sagt
er.
Mir ist es auch einfach egal, so. Also, weißt du, ich weiß nicht.
Aber du kannst dich auch daran erinnern, dass es oft genug immer dieses Gefühl gab, man muss sich rechtfertigen.
Ja, natürlich, aber ist doch egal, ey.
Ja, ich glaube auch am Ende.
Man muss auch einfach, die Leute müssen nicht alles verstehen. Ich verstehe ja auch nicht alles, ich habe auch nicht für alles Verständnis. Und das muss halt in alle Richtungen gehen. Wenn irgendjemand Rap oder Hip-Hop scheiße findet, dann ist es so. Und ich meine, Rapper gerade heutzutage geben sich auch wirklich viel Mühe, Hip-Hop in möglichst schlechtes Licht zu rücken, so öffentlichkeitswirksam, oder?
Also, ich glaube so.
Es gibt gerade wirklich nicht viel zu verteidigen, wenn sich alle Rapper untereinander boxen wollen und zurzeit wirklich jedes Lied nur Gucci und Rolex ist, so sagte er in seinem Gucci-Shirt mit der Rolex um. Aber
wollte ich gerade sagen, so du erfüllst dann ja aber wahrscheinlich alle Klischees mit Gucci und Rolex und anderem mit dran, oder?
Ja, ich feiere den Style so. Ich find's cool. Und bin gerade in der glücklichen Position, mir das leisten zu können. Und früher hatte ich nie Geld, jetzt habe ich welches und gönn mir, worauf ich Bock habe. Aber
das ist übrigens auch wieder Hip-Hop.
Ja, mega. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. So, also Rapper geben sich gerade keine Mühe, Hip-Hop in gutes Licht zu stellen. So.
Nee.
Warum soll ich es dann machen?
Ja, das
soll ich. Leute sind ja mittlerweile, Alter, die sind 30, Mitte, Ende 30, Anfang 40 so und wollen sich zum sich Boxen verabreden. So, und machen so Welle über Instagram, so. Denke ich mir so, Leute, Alter, dann schlagt euch halt einfach, so. Ich bin ja nicht mal prinzipiell gegen Gewalt, so. Manchmal kann man eine Sache halt einfach schnell mit einer Schlägerei klären, dann ist aber auch gut. Aber so diese Kinderkacke drumherum, ich weiß es nicht.
Ja, ist es auch etwas, womit man, glaube ich, also zu kämpfen hat, vor allen Dingen dann auch in meiner Situation, auch deswegen kommt hier auch diese Frage an dich, häufiger mal damit beschäftigt ist, das Ganze zu erklären, was man da eigentlich macht.
Ja, ja.
Ich hab's ja, aber hast du in deinem Leben eigentlich auch schon mal wirklich aktiv mit Rap beruflich zu tun gehabt?
Wann kommt das hier raus?
Das kann ich noch nicht ganz genau sagen.
Ach so, na, ich habe mal einen Rapper interviewt, sagen wir mal so.
Stimmt, ja, das wird dann auf jeden Fall schon passiert
sein. Ja, ich habe mal einen Rapper interviewt, aber ansonsten nicht, ne. Also ich weiß, dass mittlerweile viele Rapper, die ich schon immer cool fand, so mittlerweile auch mein Zeug cool finden, das freut mich sehr. Aber ansonsten beruflich nicht, ne.
Ich finde das voll faszinierend, weil wir befinden uns, das kann man jetzt kurz erklären, weil wir aufnehmen, wir befinden uns hier gerade Ende Mai in Hamburg.
Ja.
Und du kommst im Prinzip von einer Hip-Hop-Interview-Promo-Reise.
Ja, und kein Mensch weiß warum, Alter. Ich habe wirklich alle, Also, weiß nicht,
jeder, alle Formate durch. Ja, ne?
Jeder Rapper in einer Promophase wäre gerade neidisch auf mich und ich habe nicht mal was zu promoten gerade.
Aber ich glaube, Falk Schacht, Radiosendung fehlt noch. Nee, hast du auch, ne?
Ja, ich habe alles, Nico. Ich hab alles außer Boogie.
Ja, an dieser Stelle, schöne Grüße. Sieht zu, dass ihr noch ein Interview macht.
Shoutout an Boogie.
Ja, könnt ihr irgendwie an der Stelle vielleicht zusammenarbeiten?
Du
hast ja eben schon so ein bisschen den Blick auf die Szene gerade gegeben. Und würdest du sagen, du bist komplett gut informiert, du weißt, was los ist?
Nee, weil ich... ich bin jetzt auch langsam in so einem Alter, so wo ich auch das Gefühl habe, also ich merke immer öfter, dass ich auch schon älter geworden bin, so im Sinne von, ah okay, so reden die jungen Leute gerade, oder ah okay, das hören die gerade.
Hey, ganz ernsthaft, wenn du jetzt schon so anfängst, was ich dann sage.
Es ist wirklich so. Also Deutschrap-Gossip ist schon so ein bisschen mein Guilty Pleasure, so. Ich gönn mir auch ab und zu mal Rap-Update. Oder höre irgendwie einschlägige Podcasts, so ein Shoutout an Mauli und Steiger. Aber ich habe einen groben Überblick, aber wer jetzt genau mit wem und diese ganze neue Mero-Fero-Generation, so da habe ich echt, da bin ich raus. Sowohl musikalisch als auch inhaltlich. Da weiß nicht, was da los ist, wer gerade krass ist.
Kannst du denn aber einen Vergleich zu dem ziehen, was so in der Vergangenheit los gewesen ist? Vielleicht auch, also dann dreistufig. Mit dem, womit du angefangen hast, mit dem, was dich groß geprägt hat und mit dem, was du heute siehst, wie ziehst du da Vergleiche zu den Szenen, wie sie sich aufgestellt haben und wie du damit umgegangen bist?
Ich glaube, es ist genau dasselbe, nur dass ich jetzt älter und reifer geworden bin und denselben Sachverhalt einfach anders beurteile. Ja? Also früher hatte ich es mies gefeiert, wenn irgendwelche Rapper sich zum sich Boxen verabreden.
Stimmt, oder? Wahrscheinlich
schon so. Und deswegen, das Internet hat halt alles gefickt so. Also es hat halt alles krass verändert in alle Richtungen. Also YouTube, Social Media und so, das hat halt Streaming jetzt nochmal krass, hat halt wirklich alles verändert. Deswegen ist es auf eine Art voll schwer miteinander zu vergleichen, oder?
Ja, ich glaube, dass das Mindset pro Jahr, also pro Epoche, und das sind schon so drei verschiedene, die immer so 10, 15 Jahre entfernt voneinander sind, immer ein kleines bisschen ein anderes gewesen ist und es damit aber auch immer ein bisschen extremer geworden ist. Und wir befinden uns gerade in so einem Kreislauf jetzt wieder an einer Stelle, wo es so heftig ist, wie es in den USA an einem Punkt gekommen war, wo dann irgendwann danach der große Break kam. So, die Absurditäten haben wir ja auch selbst in den USA in jeder vernünftigen Form.
Worauf spielst du gerade an?
Ja,
das angeschossen wurde der eine, oder?
Angeschossen, die Art und Weise, wie Künstler sich aufstellen, wie sie von null zu irgendetwas kommen.
Ach so, ja.
Dass es manchmal gar nicht mehr ums Geld, sondern nur noch ums Paket geht. Verstehst du? Und irgendwann schließt sich dann immer wieder so ein Kreis und dann kommt es, und das war in Deutschland ja auch immer, dann kommt wieder so ein Punkt, dort mit deine Agro-Berlin-Beginn-Phase hat dann irgendwann 2009, 2010 einen Punkt gehabt, wo es dann durch war.
Ja.
Dann musste es sich an der Stelle neu entfinden. Dann kam
Haftbefehl.
Haftbefehl, aber Materia Casper vor allen Dingen und haben Deutschland so groß gemacht.
Stimmt.
Den Baum nochmal erweitert. Das hat sich jetzt wieder absurd bis in die 20. Spitze verändert und jetzt braucht es wieder einen neuen Twist, glaube ich.
Aber ich glaube, der kommt doch gerade mit so diesen Rin Young Huren und so, oder?
Ja, es braucht.
Oder würdest du das noch dazu zählen?
Ich glaube, das gehört noch so ein bisschen dazu. Also, was man in meinen Augen jetzt braucht, ist einer, der so. Aber da haben wir hier im Off schon ein bisschen drüber gesprochen, der dem Ganzen nochmal einen ganz entscheidenden Schubser in eine andere Richtung gibt. So, also der wirklich game changed. Und das.
Achso, ja, wir hatten gesagt, so ein J. Cole oder Kendrick Lamar äquivalent war.
Ja, genau.
Oder vielleicht auch so ein Drake, so ein Multitalent einfach.
Also wenn du den irgendwo mal siehst, dann ne, sag Bescheid oder sign ihn einfach und dann machst du noch ein Rap-Label auf.
Ja, ich glaube, den gibt's, aber der rappt halt komischerweise auf Englisch, nämlich dieser Sirius Klein, kennst du den?
Ja, klar.
Der ist mega krass gut, aber ja, der rappt halt auf Englisch.
Warum, ist die Frage.
Der ist Deutscher, aber rappt. Ich glaube, der ist Ami, der in Deutschland aufgewachsen ist, weil der spricht so krasses muttersprachliches Englisch. Ich glaube, der ist Ami. Und aber der rappt halt auf Englisch. Oder der könnte das.
Der will aber dann wahrscheinlich auch den großen Markt. So.
Wahrscheinlich, aber ich glaube, im Deutschrap-Game kann man auch genug verdienen.
Das zeigen die ja alle, dass es ganz gut läuft.
Ja. Wobei ich mich bei diesen Newcomern, die immer auf einmal so auf Kohle haben, machen, immer frage, wo soll die Kohle herkommen? Weil die sind ja so kurz dabei, die haben ja noch nicht mal eine Tour gespielt oder sowas. So, oder? Also CDs verkauft man ja heute nicht mehr. Streaming, okay, wird schon irgendwie Kohle reinbringen, aber da verdienen ja bei Musik auch noch voll viele mit immer so. Ich weiß immer nicht, wo die Kohle herkommen soll.
Das ist das, was dann eventuell dann auch in Reportagen bei irgendwelchen Online-Portalen aufgedeckt wird und so. Da sind viele Fragen, die gerade gestellt werden, glaube ich.
Ja, ich bin gespannt, was da eigentlich bei rauskommt, bei den gekauften Klickzahlen und Streams und bla.
Aber da sind wir wieder bei deinem Gossip-Herz, das dann höher schlägt, wenn du siehst, was da alles passiert.
Ja, wobei, das ist noch größer als Gossip. Das ist ja wirklich ein Riesenthema, was wirklich jetzt übertrieben gesagt halt so ein Game-Changer wie Spotify wirklich grundlegend verändern könnte oder können müsste in der Konsequenz, wenn man es halt wirklich ahndet.
Ja.
Oder?
Definitiv, ja. Definitiv. Da hängt ja eine ganze Industrie
und, dran. Und Spotify hat ja in letzter Zeit so krass das die komplette Musikindustrie verändert, was so Track-Diversität und Track-Länge und so, ist ja richtig krass, dass Songs einfach extra kurz gehalten werden, damit man schnell über die Hälfte des Songs gehört hat, damit es als ganzer Stream gilt. Also das ist völlig absurd.
Ja.
So,
ja,
oder dass die Beats so programmiert werden, dass sie in Algorithmen passen und so ein Scheiß. Das ist völlig absurd.
So. Ja, aber das ist dann, guck mal, auch wieder Hip-Hop, weil das in seiner ganzen Lebenszeit oder immer in der ganzen Geschichte immer etwas wollte, ein Ziel hatte, nicht dahingelassen wurde und dann gesagt, okay, fickt euch, Doppelmittelfinger, dann machen wir es halt auf unseren Weg. Und das ist, hat US-Rap immer gezeigt an allen möglichen Stellen. Da ist es kulturell, hat es einen anderen Nährboden, das ist ein bisschen einfacher. Aber Deutschrap war am Boden, also erfinden wir das Boxensystem neu und auf einmal ficken wir die Charts.
Naja.
Streaming kommt, okay, Streaming gibt uns nicht genug Geld, dann ficken wir Streaming halt so mit allen Tricks, dass wir auch da erfolgreich sind und die Rekorde brechen.
Naja.
So. Und so geht diese Spirale die ganze Zeit weiter.
Naja.
Was ist eigentlich das wichtigste Rap-Album deines Lebens?
Das wichtigste Rap-Album meines Lebens? Ja, das ist immer so, du hast mir ja so ein paar so eine Fragen irgendwie geschickt, so auch, was sind deine Top 3 Songs ever?
Kommt noch. Ist, nicht spoilern.
Ja, aber es ist genauso wie bei dem wichtigsten Rap, wahrscheinlich Lord Willin. Von Clips. Ich glaube, das hat mich wirklich für immer so krass an diesen ganzen Film gebunden, so. Weil das war auch so das erste Album, was ich mir damals irgendwie so, früher hatte man halt irgendwie so, ich weiß nicht, meine Kumpels hatten da, wie gesagt, halt irgendwie so Wu-Tang-Mucke oder dann hast du da mal das gehört und da mal das. Aber Clips war so das erste Album, wo ich mich eigeninitiativ drum gekümmert habe, dass mir mein damaliger Breakdance-Trainer Ivan das bitte irgendwie brennt, damit ich dieses Album als in Gänze als CD für mich allein zu Hause habe. Deshalb wahrscheinlich das.
Krass.
Ja.
Da hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Finde ich eine sehr diepe Auswahl. Finde ich sehr spannend.
Ja, ist interessant. So, kennst du ja, Alter. Manchmal hast du so Fragen, so da fällt dir, also gibt es so Sachen in deinem Leben, die dir selber erst auffallen, wenn du drüber redest.
Ja, da ja, finde ich aber gut. Finde eine sehr spannende Wahl. Und das ist auf jeden Fall dann auch ein Tipp, den die Leute
sich. Was ist denn deins?
Ah, böse Frage. Ich bin ja nicht hier, um diese Frage zu beantworten. Ich muss darüber nachdenken.
Okay.
Aber gut, ich habe diese Frage ehrlich gesagt schon oft genug gestellt bekommen. Und ich glaube, ich würde immer pauschal erstmal mit Bambule von Beginner antworten.
Ah, krass, ey, das hat in Berlin null stattgefunden.
Richtig. Und ich bin aber Hamburger.
Ja, ich weiß.
Und hier hat es halt 100 stattgefunden. Und es hat vor allen Dingen, weil es 98 gekommen ist, dann auch einfach für 5 Jahre lang alles geprägt, was passiert ist.
Mhm.
So, alles. Jeder Künstler in ganz Deutschland wollte so sein wie die, klingen wie die. Und es war das erste Deutschrap-Album, das es geschafft hat, einfach mal 10 oder 12 Songs, wie viel das hatte. Jeder Song war gut.
Mhm.
Jeder Song hat für das, wenn du Beginner mochtest, du ich verliere dich gerade hier innerlich.
Nee, ich denk gerade nach, was mein Äquivalent dazu ist, Maske, glaube ich, von Sido.
Ja, genau, das kann man so. Und du also das ist der Moment, dass du denkst, jeder Song ist gut. Song
oder ist von Bordstein ist das Skyline auch nach wie vor eines der krassesten Alben ever.
Ja,
Bushido streitbare Person, aber ja. Bordstein ist das Skyline, Maske und Ansage Nummer 2 hat mich auch. Und halt diese ganzen Royal TS und Sekte-Mixtapes damals, aber wenn ich es wirklich auf ein Album runterbrechen müsste, wäre es dann doch Ami-Rap, weil ich dann doch mehr Ami-Rap höre als deutschen Rap und dann wäre es Lord Willin.
Ja, und das ist auch immer eine schwierige Frage, weil ich würde auch natürlich so per se Haftbefehl und Russisch Roulette auch in eine ganz engere Wahl nehmen, aber genauso auch Materia mit Zum Glück zur Zukunft, Zum Glück in die Zukunft.
Mhm.
Weil ich dann am Ende in der Mitte von Hip-Hop stehe und es vielseitig sehe.
Naja.
Und ich bin auch beim Pami, Jay-Z, Black Album, Gangster, Moment of Truth, aber genauso Kendrick Lamar, Good Kid, Mad City.
Ja, das ist auch krass.
So, das ist immer für mich sehr, sehr schwer, mich da auf etwas zu einigen.
Ich fand dieses
Pimp a Butterfly übrigens überbewertet.
Ja, ich mochte es auch nicht so.
Oder?
War mir
ein Tick too much. Da fand ich sogar dieses Mixtape, was er danach rauskommt, und dieses Untitled Unmastered, das fand ich geiler.
Ja.
Und dieses Damn fand ich dann wieder gut.
Ja, ich finde auch Damn und
Aber ich fand auch hier dieses Good Kid, Mad City, wie hieß denn das Ding davor?
Also Section 80.
Section 80, das fand ich auch ziemlich geil.
Der ist auch
das ist ja das mit Don't Kill My Vibe und so, wa?
Nee, das ist Good Kid, Mad City.
Das ist Good Kid, Mad City. Welches ist das? Section 80. Ach, Section 80 ist mit High Power, Three Fingers in the Air.
Ja, genau.
War auch schon gut.
Ein sehr, sehr guter Typ, aber du bist ja derjenige, über den wir reden und nicht in meine Musikgeschmäcke.
Ja.
Aber du hast schon das Onyx-Konzert eben angedeutet und das ist, da geht es mir dann noch um einen anderen Punkt. Du hast viel Konzerte geguckt in deinem Leben? Festivals mitgemacht irgendwann mal?
Ja, geht. Ich habe Konzerte vor kurzem erst, also ich habe als Kind, da war ich 15, da war ich mal auf einem 50 Cent Konzert, als Get Rich or Die Trying gerade abgeblowt ist so. Ist witzig, ich war dreimal in der Columbia-Halle in meinem Leben, in Berlin, das ist eine Konzertlocation. Mhm. Einmal bei 50, einmal bei J. Cole und einmal bei meiner Show. das war ziemlich nice. Aber genau, also es war halt bei 50, dann ewig nichts. Und dann habe ich irgendwie dann irgendwie Onyx, so was halt voll das kleine Ding war. Und da dachte ich mir, wie geil sind eigentlich Konzerte, warum mache ich das nicht öfters? Und irgendwie, ich war dann seitdem auf 3-4 Konzerten noch und denke mir immer, Mann, wie geil ist das, mach das mal öfter, aber irgendwie dann mache ich es doch immer. Ich weiß auch nicht warum.
Ganz du brauchst komisch. Leute, die dich damit hinziehen und damit.
Ja, und voll oft bin ich halt auch selber unterwegs und habe halt selber Shows und irgendwie, wenn du, ich weiß nicht, Alter, ich hatte jetzt im letzten halben Jahr 80 Shows selber. So, und dann bist du auch mal froh, wenn du nicht irgendwo mit Menschenmengen unterwegs bist oder in so einer Location dann da rumhängst. Aber eigentlich mag ich Live-Konzerte echt gerne.
Kannst du einen Unterschied ziehen von dem Publikum oder den Konzerten, die du bei Rap erlebt hast und, keine Ahnung, vielleicht sogar deine Metier?
Tja, also ich glaube, also die Rap-Crowds, also wo war ich? Also ich war bei J. Cole. So, das war auf jeden Fall viel diverser als mein Publikum. So, mein Publikum ist mittlerweile nicht mehr nur deutsch, so, es wird schon auch diverser, so in einer ethnografischen Zusammensetzung. Aber ist dann doch schon deutsch, muss man schon ganz ehrlich sagen. Bei J. Cole war es halt viel diverser. Altersschnitt kommt ungefähr hin, also meine Fans sind im Schnitt so zwischen 18 und 35. Und das war so auf den Hip-Hop-Konzerten, auf denen ich war, eigentlich auch so. Ich glaube, es kommt auch krass drauf an, zu welchem Künstler du gehst. Wenn du auf ein Kapitalkonzert gehst, kannst du wahrscheinlich Schnuller verteilen, Alter. Ich glaube, da hat halt so richtig junge Fans. So, oder wenn du auf ein, Beginnerkonzert gehst, da geht dann so deine Generation so aus so nostalgischen Gründen wahrscheinlich hin.
Und wer geht mehr ab? Das Publikum bei dir oder das Publikum auf dem Rap-Konzert?
Ja,
oder geht es so viel mehr ab, wie man es erwarten würde, deiner Meinung nach?
Ja, das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Das sind ja ganz unterschiedliche Emotionen und Reaktionen, die da hervorgerufen werden. So. Also mein Publikum geht schon gut ab. So, die flippen schon fett aus und sind halt am Lachen und tralala. Aber wie willst du das vergleichen mit derselben Anzahl an Menschen, die halt irgendwie rumspringen und mitgrölen? Also, das kann ich nicht sagen.
Was ist Rap heute für dich?
Nach wie vor Soundtrack irgendwie meines Lebens. So, ich habe eine Spotify-Playlist, die beim Einlass meiner Shows läuft, die in der Pause läuft. So, es ist die Musik, die mich vor Shows pusht. So, es ist die Musik, die Emotionen, die ich gerade habe, einfach verstärkt. Ich höre mir dann auch gezielt so dann die Musik an. Oder ist auch die Musik, die ich irgendwie höre, um auf andere Gedanken zu kommen. So, man, ist voll krass. Man kann ja auch wirklich so, das kann Musik generell, aber Rap im Speziellen, finde ich. Man kann ja echt einfach, wenn man nicht so gut drauf ist, einfach irgendwie so, kannst einfach Nice for What von Drake anmachen, so, dann bist du irgendwie wieder gut drauf. Also es geht ja wirklich, so Musik kann ja wirklich voll Einfluss in die Emotionen und die Stimmung nehmen oder sie halt verstärken. Also es ist einfach, weiß nicht, ich höre rund um die Uhr Musik ist mir krass wichtig, so, ich habe eine Anlage in meinem Auto, die kostet 5.000 Euro, weil es mir einfach wichtig ist, geilen Sound zu haben. Ich habe auch nie Leute verstanden, die Musik über einen Laptop hören oder so. Also ja. Ich war richtig sauer, Alter. Ich dachte so, Dicker, Alter, da haben Produzenten monatelang dran gesessen und du hörst das über einen Laptop. Oder die so an Kopfhörern sparen.
Ja.
Ich denke so, gibt doch die 10 Euro mehr aus, du Hörni, Alter. Ja, so.
Danke für die Ansage, ist sehr gut und sehr wichtig.
Absolut.
Ich habe am Ende des Ganzen, oder wir gehen so Richtung Ziel gerade, noch so zwei Rubriken, die ich gerne mit dir durchgehen möchte. In der ersten stelle ich dir Künstler vor. Was denkst du über Bushido?
Was denke ich über Bushido? Ja, ey, ich kann den Mann nicht haten im Sinne von, ich höre seine Musik immer noch. Ich finde, der ist einer der Deutschrapper, der die zeitloseste Musik gemacht hat. So, von Bordstein bis zur Skyline, wie gesagt, eins der besten Deutschrap-Alben ever. Für mich vielleicht sogar das Beste. Und selbst relativ aktuelles Zeug, so wie dieses CCN 3, fand ich auch noch mega gut. Ich finde, es gibt keinen deutschen Rapper, der einen so schnell in diesen melancholischen Gangster-Straßenfilm zieht wie Bushido. So. Alles andere, was da im Hintergrund läuft, so, keine Ahnung. Dafür weiß ich zu wenig. Ich glaube, er ist unsympathisch. So, ich habe mir auch Interviews mit ihm reingezogen. Ich finde ihn nicht sonderlich sympathisch. Und er ist auch nicht mal ein richtiger Musiker, glaube ich. Weiß es nicht. Aber irgendwie die Songs, die er gemacht hat, die sind wirklich zeitlos und krass.
Zweiter, was denkst du über Haftbefehl?
Ja, genau dasselbe. Tatsächlich. Ja. Nur dass ich über den menschlich jetzt gar nichts Negatives erstmal vor Augen habe, weil ich den finde ich sogar mega sympathisch und krass interessanter Typ. Hat Deutschrap auf eine Art auch nochmal den übelsten neuen Push gegeben, finde ich. Und ist für mich einer der besten und interessantesten Rapper dieses Landes.
Was denkst du über Jan Delay?
Kriegt mich null, hat mich nie gekriegt und ist absolut nicht meins. Also für mich war Rap, ich mag am meisten eigentlich immer so, ja, weiß nicht, Assi ist vielleicht so Straßenrap. Ich mochte immer so Straße und auf die Fresse Rap. Und ich glaube, Flair hat das mal in einem Interview gesagt, so, das fand ich eigentlich ganz, ganz gut. So, als sich in Berlin halt die Leute drumherum geboxt und abgestochen haben, so, da konnten wir halt nicht so relaten mit, yo, Digga, Füchse, oder? So, und ja, da halte ich es mal mit dem Flissmaster. Ohne, dass ich jetzt der krasse Gangster war, aber so, die Agro-Berlin war bedeutend näher an meiner Realität, wie ich aufgewachsen bin, als bis das Rudel tollt. Es gibt auch so Wörter, die sollten in Rap-Tracks verboten sein, so Tollen gehört dazu. Tollen und Sauseschritt. Savasch hat mal in einem Track das Wort Sauseschritt gesagt. Da bin ich auch so dicker, Alter.
Was denkst du über Materia?
Cooler Typ, glaube ich. Ich habe nicht so viel von dem gehört. Ich habe eine Zeit lang mal so ein bisschen Masimoto gehört. Das fand ich ganz witzig mal. Aber hat sich dann irgendwann auch ausgekaspert, als ich aufgehört habe zu kiffen. Und hat ein paar krasse Ohrwurm-Lieder. Und ich sehe seine Leistung für Deutschrap, so ein bisschen das, was du halt auch gesagt hast. Er hat das halt echt big gemacht. Ich finde den sympathischen Typ, aber höre ich jetzt nicht groß. So.
Und was denkst du über Drake?
Drake ist für mich der krasseste. Auch wenn der nicht jetzt unbedingt so Straße ist oder sowas, glaube ich. Aber der ist einfach für mich der krasseste Rapper, den es gibt so und gab. Einfach vom Sound her. Und ich finde bei dem krass, dass der so die absoluten Hits und Club-Banger machen kann. Aber auch, also diese, also ich höre nicht alles von Drake, so diese Pop-Songs und dieses Gesungene, das ist echt nicht so meins, aber wenn Drake rappt, ist er in meinen Augen der Beste. Und da finde ich krass, wie er innerhalb seines Rappens sowohl diese absoluten Banger machen kann, so wie auch so nachdenkliches, ruhiges Zeug. Und so beides zusammen und so. Also ich finde den echt krass. Und auch sein Team hinter ihm finde ich krass. Also dieser Fordy macht einfach brutale Beats. Diesen Murder Beats, den er sich da jetzt geschnappt hat, der macht auch brutale Beats. Und Drake finde ich auch insofern irgendwie krass, als dass der einfach mit so einer absoluten Opferstimme, die er eigentlich hat, einfach so krasse Musik macht. Ja.
Bin ich voll bei dir. Ich durfte letztes Jahr die Tour in den USA sehen und ich habe
das. Ja, war, die Produktion ist doch brutal.
Das war das krasseste Konzert, das ich in meinem Leben gesehen habe. Also wirklich, ich habe große Stadiontouren von irgendwelchen Rockstars mir angeguckt, aber das war der absolute Wahnsinn. Diese Bühne, die da.
Full LED.
Ja, genau. Ja. Alter Schwede. Und dann kam wieder der fliegende Lamborghini um die Ecke und dann alles aus. Also wirklich großartig. Insofern kann ich es nur unterstreichen. Vorletzte Rubrik: Real Talk. Entweder oder Fragen.
Hau aus.
Deutschrap oder international?
Ja, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Zähne knirschen international sagen.
Gangster oder Conscious?
Ja, Tupac meinte es, das eine geht nicht ohne das andere. Aber wenn es jetzt einfach so um stumpfes Hören und Ballen geht, dann Gangster.
Eher so Party hart oder eher so Kapuze hoch?
Jetzt ich als Person? Mhm. Ich trinke selten, aber wenn, dann muss man mir nach meistens den Magen auspumpen. Und da, ja, weiß nicht. Also ich gehe selten feiern, aber wenn, dann richtig. Aber sonst weiß nicht, jetzt gerade, ich bin alt, Alter, ich bin 30, Mann.
Ach, hör auf, Alter. Nee, es geht eher darum, ob du mucketechnisch so eher diesen Party-Sound magst oder eher das Klassische, wo du die Kapuze oben machst. Und
boah, das da kann ich mich echt nicht entscheiden.
Musst du.
Muss ich.
Ja.
Dann Kapuze hoch und cool fühlen, aber sehr zähneknirschend.
Eher so Classic oder New Shit?
New Shit.
Und Mainstream oder Underground?
Ja, also wenn Musik aus den USA zu mir rüberschwappt, ist sie wahrscheinlich Mainstream. Sonst würde ich sie nicht mitbekommen.
Ja. Ja. Damit habe ich so ein kleines Bild versucht von dir zu malen, was für ein Hip-Hop-Dude du bist. Du bist also dann eher so der internationale Gangster-Rap-Feiernde mit Kapuze hoch schon, aber der neue Shit und Mainstream feiern.
So. Ja, Drake.
Ja, genau.
Und da kommt ja, tatsächlich, genau, ja. Weißt du, was da rauskommt? Da kommt If You're Reading This, It's Too Late raus.
Vielleicht ist das auch in Wirklichkeit das Album deines Lebens.
Aber das ist genau das. Das war das einzige Album, wo Drake so ein bisschen Oh ja, ist gut.
Zum Schluss brauche ich noch deine Top 3 Songs für die Playlist.
Top 3 Songs für die Playlist. Auf jeden Fall Dreckstück von Bushido und Flair. Für mich das beste deutsche Lied ever.
Hoffentlich ist das nicht
Ich glaube, das wird schwierig.
Indiziert.
Indiziert ist es, glaube ich, nicht. Brauchst du eine Alternative dann dafür? Aber nee, muss ja eigentlich nicht Deutschrap sein, wa? Ja, dann einfach. Was nehmen wir denn noch? Nehmen wir mal Nice for What von Drake auf jeden Fall. Ist so ein gute Laune Tralala-Song. Und ich finde Neighbors von J. Cole auch richtig krass.
Sehr gut. Ich suche gerade den Song nebenbei und finde ihn nicht. Insofern befürchte ich, dass wir auf jeden Fall noch eine Alternative brauchen.
Okay, wir brauchen eine Alternative. Dann sage ich mal, welcher deutsche Track hat mich da noch hart geflasht.
Wahrscheinlich alles, was Berlin bleibt, hart als Stempel hat, kann wahrscheinlich zu der Zeit indiziert sein.
Vom Bordstein bis zur Skyline ist das auch indiziert?
Ja.
Also das ganze Album.
Ich bin mir nicht so sicher. Vor allem, weißt du, was
bei Nacht war auch krass.
Hat ja,
auch
das stark. Wirklich
mitgezogen. So.
Weißt du, was aber da ganz interessant ist, dass früher auch Alben indiziert wurden, die heute so nicht mehr indiziert werden würden.
Das auf gar keinen Fall, ja.
Das ist total absurd. Wir finden es raus, ob ich diesen Song finde. Auf jeden Fall haben wir
es. Ja, und wenn nicht, dann nimmst du einfach meinen Blog. Einfach, weil das halt irgendwie so, was diese Art Rap angeht, Deutschland aufgemacht hat.
Ja, den Remix habe ich aber auf der Agro-Ansage Nummer 3X oder die Live-Version. Ja. Irgendwas werden wir nehmen. Digga, ich danke dir. Hat
Spaß gemacht. Danke dir.
Bis bald. Ciao.
Yeah.
Das war die erste Folge von Was ist Rap für dich? Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, wisst jetzt ein bisschen mehr darüber, was Felix Lobrecht für ein Typ ist, was für ein Hip-Hop-Fan er ist. Vielleicht habt ihr ja sogar Parallelen gefunden. Und denkt immer dran, dieser Podcast ist von Hip-Hop-Fans für Hip-Hop-Fans. Und wenn ihr Hip-Hop-Fan seid, dann teilt mir das mit. Schreibt mir bei Instagram, schreibt mir, was ihr von der Folge gehalten habt. Schreibt mir, wen ich vielleicht mal interviewen sollte. Wer also vielleicht auch Hip-Hop-Fan ist, aber gar nicht in der Szene und mir damit gar nicht bekannt. Vielleicht lade ich ihn mal ein. Der nächste Gast wird Sibylle Berg sein. Sie ist auch Hip-Hop-Fan. Die Geschichte dahinter ist aber ein bisschen anders, als vielleicht zu erwarten ist. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Was ist Rap für dich? Bis dann. Ciao.